Deutschlandfunk. Hintergrund.
Zutiefst ethische Fragen. Die Debatte über Trisomie-Bluttests. Eine Sendung von Doris Arp.
Was soll ich mir denn in den Bauch pieksen lassen, wenn ich einfach nur Blut von mir geben kann? Ist ja klar. Auch wenn ich wusste, weiß nicht, was der gekostet hat, 400 Euro oder 500, ja.
Jenny Winkler hat vor 3 Jahren einen vorgeburtlichen Test gemacht, mit dem im mütterlichen Blut Veränderungen im Erbgut des Kindes entdeckt werden können.
Das Anliegen der allermeisten Eltern, eigentlich aller Eltern, ist meiner Erfahrung nach, sie möchten wissen, ob ihr Kind gesund ist.
Sagt die Pränataldiagnostikerin Andrea Fotiadis-Schmitz. Wenn eine Schwangere bisher Gewissheit haben wollte, hat sie eine Fruchtwasseruntersuchung machen lassen. Dabei muss der Arzt mit einer langen Nadel die Bauchdecke der Schwangeren durchstoßen und Fruchtwasser oder Gewebe entnehmen. Bei jedem 100. Eingriff kommt es allerdings zu einer Fehlgeburt.
Seit 2012 ist ein neuer Bluttest auf dem Markt, der laut wissenschaftlichen Studien ganz ohne Risiko für Mutter und Kind zu über 99% sicher Auskunft über 3 chromosomale Veränderungen des Ungeborenen gibt und zusätzlich das Geschlecht bestimmen kann. Im Vordergrund steht die häufigste Trisomie, die Trisomie 21, das Down-Syndrom, eine individuell sehr unterschiedlich ausgeprägte geistige Behinderung. Die Trisomien 13 und 18 treten deutlich seltener auf und führen zu schweren Behinderungen der Kinder und zu einer hohen Sterblichkeit während der Schwangerschaft oder kurz danach. Als der Test vor 7 Jahren zugelassen wurde, kostete er 1.250 Euro. Heute liegt der Preis, je nach Anbieter und Variante, zwischen 130 und 600 Euro. Die Kosten dafür tragen die werdenden Eltern.
Das soll sich ändern. 2016 stellte der Hersteller Life Codex einen Antrag auf Kassenzulassung. Eine solche Entscheidung trifft in der Regel der gemeinsame Bundesausschuss, ein Gremium, in dem neben unparteiischen Mitgliedern Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen, der Krankenhäuser, Patientenvertreter und andere sitzen. Aus medizinischer Sicht hat der Bundesausschuss GBA kürzlich grundsätzlich grünes Licht gegeben für eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Allerdings mit Einschränkungen. Der Test soll keine Regelleistung für alle Schwangeren werden.
Die medizinische Bewertung ist ganz eindeutig. Der Test hat kein Risiko. Der Test hat eine sehr hohe Genauigkeit. Damit kann ich Mutter und Kind schützen. Die Frage ist nur, welche gesellschaftlichen Prozesse, Drucksituationen, Dynamiken entwickeln sich daraus.
Der Vorsitzende des GBA, der CDU-Politiker Josef Hecken, hat das Thema auf seiner Agenda ganz nach oben gesetzt. Schon vor 2 Jahren hatte er die Kirchen, den Deutschen Ethikrat und die Bundestagsfraktionen zu Stellungnahmen aufgefordert. Seine Initiative blieb lange ungehört.
Bis Ende letzten Jahres mehr als 100 Parlamentarier einen fraktionsübergreifenden Appell unterschrieben, der vor einem unüberlegten Umgang mit der neuen Gendiagnostik warnte. In dieser Woche nun wird der Bundestag eine Orientierungsdebatte führen. Der Bluttest auf Trisomien sei erst der Anfang. Es würden vermutlich bald weitere genetische Erkrankungen mit einem molekulargenetischen Bluttest pränatal diagnostizierbar werden, argumentieren die 10 Initiatoren des Appells. Darunter der Christdemokrat Rudolf Henke, die behindertenpolitische Sprecherin der Grünen Corinna Rüffer und die ehemalige SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt.
Ich möchte nicht, dass Eltern sich verantworten müssen, weil sie ja zu einem Kind gesagt haben, das eine Behinderung hat. Kinder mit hohem Unterstützungsbedarf sind immer eine besondere Herausforderung, auch für Eltern. Aber ich habe keine Eltern getroffen, die dann nachher sagen, besser wäre das Kind nicht geboren worden.
Ja, ich bin Nathalie Didreux, ich bin 20, habe das Down-Syndrom. Down-Syndrom sagt man auch Trisomie 21, dass das 3-mal da ist. Und das ist jetzt mal keine Krankheit, sondern was Besonderes. Der Unterschied ist ja was Besonderes am Gesicht, ne? Kleine Nasen, kleine Ohren, die öfters auch mal Brillen tragen. Und ansonsten sind wir einfach cool drauf.
Das Down-Syndrom steht schon immer im Zentrum der genetischen Pränataldiagnostik, weil es vergleichsweise häufig auftritt. Jenny Winkler war bei ihrer ersten Schwangerschaft 35 Jahre alt und gehörte damit automatisch zum Kreis der Risikoschwangeren, denen die Krankenkasse zusätzliche Diagnostiken bezahlt. Mit Ausnahme des Bluttests. Jenny Winkler machte in der 20. Schwangerschaftswoche zunächst einen großen 3D-Feinultraschall.
Mir war klar, wenn man so einen Feinultraschall macht, was zur Pränataldiagnostik gehört, da kann man Sachen herausfinden, die vielleicht nicht so eine ganz normale Geschichte sind beim Kind in der Entwicklung. Und er hat auch vorher gefragt, was machen Sie denn, wissen Sie das schon, wenn wir irgendwas rausfinden? Dann habe ich gesagt, das macht nichts, das kriegen wir hin.
So hatte sie es mit ihrem Mann besprochen. Doch dann kam das Ergebnis. Herzfehler und Down-Syndrom mit 85%iger Wahrscheinlichkeit.
Trotzdem ist so eine Aussage, zu 85% wird ihr Kind Down-Syndrom haben, komisch und nicht zu fassen. Ja, ich konnte damit nichts anfangen. Ich kannte einen Menschen mit Down-Syndrom, der ist bei mir in der Gemeinde aufgewachsen. Der war immer mit dabei, der war auch Messdiener, so wie ich. Der war aber immer laut und hat ganz laut gesungen und irgendwie hat keiner so richtig mit ihm, zumindest von uns Kindern damals, geredet. Das war der Einzige, den ich kannte mit Down-Syndrom. Und ja, und das sollte jetzt mein Kind haben.
Der Herzfehler ließe sich schnell nach der Geburt operieren, erklärte ihr der Pränataldiagnostiker. Was bleibe, sei das Down-Syndrom. Um ganz sicher zu gehen, empfahl der Arzt eine weitergehende Diagnostik, die Fruchtwasseruntersuchung oder den Bluttest.
Weil der ist nicht invasiv. Und dann kann man überlegen, will ich so ein Kind oder nicht, weil 9 von 10 Frauen bekommen es dann nicht in der gleichen Situation. Dann habe ich noch gefragt, was bedeutet das denn jetzt genau, Down-Syndrom für mein Kind? Und dann sagte er, das können Sie ja in der Woche mit Ihrer Frauenärztin besprechen. Und damit bin ich dann rausgegangen und dachte, okay, es scheint ja irgendwie was Schlimmes zu sein, wenn 9 von 10 Frauen ihr Kind nicht bekommen.
Ja, das verstehe ich halt auch nicht, warum die mit uns halt Abtreibungen machen, wovor die Angst haben und was die von uns dann auch erwarten.
Jenny Winkler ist nach der Untersuchung verstört, weint viel, redet mit ihrem Mann, recherchiert die ganze Nacht im Internet. Am nächsten Tag macht sie den molekulargenetischen Bluttest. Sie will Gewissheit. Immer wieder tauchen Fragen auf. Was bedeutet der Herzfehler für unseren Sohn? Wird er sich ausdrücken können oder jemals selbstständig leben? Wird er Freunde haben oder sich ausgeschlossen fühlen? Und schaffen wir das wirklich? Nach 2 Wochen kommt das Ergebnis. Da steht die Entscheidung des Paares schon lange fest. Ihr Sohn Matti kam ohne den prognostizierten Herzfehler und mit Trisomie 21 zur Welt.
Ich fand es ja auch gut, im Nachhinein das vorher zu wissen, weil ich einfach jedem Bescheid sagen konnte und ich wusste es und wir konnten uns anderes darauf vorbereiten und Matti konnte, wie alle anderen Kinder, die eben nicht behindert sind, auf die Welt kommen und jeder hat sich darüber gefreut, auch über Matti.
Eltern hoffen auf ein gesundes Kind ohne Behinderung. Ein paar Tropfen Blut versprechen Gewissheit. Das klingt zu harmlos, erklärt Sigrid Graumann, Humangenetikerin, Philosophin und Mitglied im Deutschen Ethikrat.
Also das ist vollkommen klar, die schwangeren Frauen, die wollen eine Sicherheit, dass mit dem Kind alles in Ordnung ist. Deshalb gehen sie auch zur Schwangerschaftsvorsorge. Und wenn ihnen dann so ein einfacher Test angeboten wird, dann ist der Schritt, den auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen und ihn auch unreflektiert in Anspruch zu nehmen, relativ schnell getan.
Doch wenn der Test auffällig ist, müssen Paare eine extrem schwere Entscheidung über Leben und Tod ihres Kindes treffen. Darauf sind sie bisher nicht immer gut vorbereitet, findet Jenny Winkler.
Ehrlich gesagt werden die Frauen ganz schön alleine gelassen mit der Entscheidung. Es hat in der 12. Woche Kopf, Beine, Hände. Man kann es schon sehen und es ist nicht einfach irgendwie wie ein paar Schuhe, was man sich gerade gekauft hat und dann eben umtauscht.
Die Frauenärztin und Pränataldiagnostikerin Andrea Fotiadis-Schmitz bietet den Bluttest seit seiner Markteinführung an und hält ihn für eine sehr gute Methode. Sie hat viel Erfahrung, Fortbildungen in humangenetischer Beratung und legt Wert auf eine gute Information.
Ich denke, das ist für Paare immer eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Wir binden in den Prozess auch immer eine psychosoziale Beratung mit ein. Bei solchen schweren Erkrankungen wie Chromosomenstörungen oder schweren körperlichen Fehlbildungen geht die Entscheidung meistens gegen die Schwangerschaft. Dann wird die Schwangerschaft abgebrochen.
Diese Erfahrung hat auch die Ethikerin von der Evangelischen Fachhochschule in Bochum, Sigrid Graumann, gemacht. Sie hat kürzlich eine Interviewstudie ausgewertet, in der Frauenärztinnen, Schwangere und Mitarbeiterinnen aus Beratungsstellen befragt wurden. Es ging dabei um die Frage, ob der gesellschaftliche Druck durch die Pränataldiagnostik gestiegen sei. Dabei zeigte sich ein Paradox.
Bei unseren Eltern, die ein behindertes Kind haben, die berichten auf der einen Seite eher positive Reaktionen auf ihre Entscheidung, ein behindertes Kind zu bekommen. Auf der anderen Seite schon auch immer die Fragezeichen, habt ihr es nicht untersuchen lassen? Also die Existenz ihres Kindes ist nicht einfach fraglos gegeben.
Genau weiß niemand, wie viele Schwangere ihr behindertes Kind abtreiben. Und wer sich für oder gegen ein Kind entschieden hat, der lebt womöglich lange mit dem Zweifel, ob es die richtige Entscheidung war. Das ist kein grundsätzlich neues Dilemma, das erst durch den molekulargenetischen Bluttest entsteht, sondern eine generelle Frage, die die Pränataldiagnostik seit jeher aufwirft.
Im Falle einer Abtreibung handelt es sich bisher oft um einen späten Eingriff, also zu einem Zeitpunkt, bei dem das Kind teilweise auch schon lebensfähig wäre. Denn die Fruchtwasseruntersuchung zur letzten Abklärung kann frühestens ab der 13., 14. Schwangerschaftswoche gemacht werden. Die Wartezeit auf das Ergebnis, die danach notwendige ärztliche Beratung und Entscheidung, ob es sich um eine medizinische Indikation handelt, führen manchmal zu einem Abbruch jenseits der 20. Woche. Auch empfehlen Pränataldiagnostiker einen auffälligen Befund im Bluttest immer noch einmal durch eine Fruchtwasseruntersuchung genau abzuklären.
Der neue Bluttest macht vieles erst einmal scheinbar leichter. Auch weil er schon so frühzeitig ein recht sicheres Ergebnis liefert. Das wollten immer mehr Frauen, weiß die Pränataldiagnostikerin Fotiadis Schmitz.
Sehr deutlich ist das gerade in den letzten 3, 4, 5 Jahren zu merken, dass die Diagnostik generell von den Patientinnen auch zunehmend ins erste Trimester verlagert wird.
Die Studie der Bioethikerin Sigrid Graumann bestätigt diesen Trend. Die Frauen hofften so auch, gegebenenfalls einen Abbruch im Rahmen des Paragraphen 218 machen zu können. Später ist nur noch eine medizinische Indikation möglich. Das heißt, es muss eine Gefahr für die psychische und physische Gesundheit der Mutter vorliegen.
Einige unserer Interviewpartnerinnen, auch die Ärztin, die diese Tests anbieten, sagen, dass das Down-Syndrom für sie eigentlich keine Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch ist. Trotzdem wirkt es in der Praxis als Indikation. Und auch die Ärztinnen stellen diese Indikation natürlich aus, weil es eben die Normalität ist, dass die Eltern sich für oder gegen das Kind mit dem Down-Syndrom entscheiden können.
Der molekulargenetische Bluttest vereine viele Vorteile. Deshalb würden ihn schon jetzt so viele Frauen nutzen. Auch ohne Kassenzuschuss, meint der GBA-Vorsitzende Josef Hecken.
Faktum ist, dass heute über 50% der Frauen als Selbstzahler diesen Test machen lassen.
Es sei eine Frage der Gerechtigkeit, dass auch Frauen, die diese finanziellen Möglichkeiten nicht hätten, den gefahrlosen Test machen könnten. Das moralische Dilemma liege gerade in der Einfachheit des Tests, befürchtet Hecken. Das könne dazu führen, dass Eltern verantwortlich gemacht würden für ein Kind mit einer Behinderung. Dass es den Bluttest gibt, setze Paare fast schon unter Zugzwang. Das könnte sich mit der Entscheidung des GBA für die Kostenübernahme noch verstärken, fürchtet Sigrid Graumann.
Warum sollte Ihr Arzt Ihnen etwas anbieten, das von der Krankenkasse empfohlen ist, wenn das nicht gut ist? Da geht ein Signal aus davon.
Der gemeinsame Bundesausschuss hat sich bereits festgelegt. Der Bluttest soll zu einer Regelleistung der Krankenkassen für Risikopatientinnen werden, verbunden mit einer ausführlichen vorherigen Beratung, damit die Paare wirklich wissen, worauf sie sich einlassen.
Wir haben auch Veränderungen bei der Definition dessen, was Risikoschwangerschaften angeht, vorgenommen.
Das Alter einer Frau wird künftig nicht mehr automatisch ein Risikofaktor sein.
Es hat natürlich ganz große Fortschritte in der Geburtsmedizin gegeben. Was vor 20 Jahren noch eine Risikoschwangerschaft war, jenseits der 35, ist heute eher Normalität. In der Vergangenheit war es so, dass in der Mutterschaftsrichtlinie abschließend definiert war, dass zum Beispiel bei Frühgebärenden unter 18 Jahren oder bei Spätgebärenden über 35 automatisch eine Risikoschwangerschaft angenommen wurde. Und jetzt ist diese Automatik in der Mutterschaftsrichtlinie entfallen.
Im letzten Jahr seien 37% aller Schwangeren in den Mutterpässen als Risikoschwangerschaften definiert worden. Künftig sollen Ärzte in jedem Einzelfall das Risiko und den damit verbundenen Überwachungsbedarf definieren.
Vor diesem Hintergrund gehe ich von einer deutlichen Senkung, also ich schätze, von einer Halbierung der Risikoschwangerschaften aus.
Bezogen auf den molekulargenetischen Test bedeutet das, jeder Schwangeren, die von ihrem Arzt individuell als besonders überwachungsbedürftig eingestuft wurde, soll der Bluttest laut GBA von der Krankenkasse erstattet werden. Ob die individuelle Beurteilung tatsächlich, wie Josef Hecken vermutet, zu weniger Risikoschwangeren führen wird, bleibt abzuwarten.
Schon mehrfach haben Gerichte Mediziner aufgrund ungenügender Hinweise auf Risiken und diagnostische Möglichkeiten zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Das behinderte Kind wurde dabei als Schaden bezeichnet. 6 Wochen hat der GBA Zeit gegeben für eine Stellungnahme, die dann im Sommer in einen endgültigen Beschluss münden soll. Der Bundestag diskutiert nun in dieser Woche über Chancen und Risiken molekulargenetischer Tests. Die ehemalige SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt sieht hier den Gesetzgeber gefragt, regulierend einzugreifen.
Hier sind tief ethische Fragen berührt. Welche Gesellschaft wollen wir eigentlich? Und deshalb brauchen wir auch die Orientierungsdebatte und deshalb brauchen wir die Regeln, unter welchen Bedingungen denn ein Pränatest eingesetzt werden kann.
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe, deren Vorsitzende Schmidt ebenfalls ist, lehnt den Bluttest strikt ab. Die Meinungen gehen quer durch die Fraktionen und quer durch gesellschaftliche Gruppierungen. Weitgehende Einigkeit herrscht eigentlich nur mit Blick auf die Beratung. Sie soll vor jedem Test und nach einem auffälligen Befund stattfinden, und zwar durch entsprechend geschulte Mediziner. Das sieht das Gendiagnostikgesetz eigentlich schon seit 2010 für jede Pränataldiagnostik vor. Die Praxis ist aber oft eine andere, meint Sigrid Kraumann, Mitglied im Deutschen Ethikrat.
Es ist eine umfassende Beratung, eine ärztliche Beratung, vor der Diagnostik vorgeschrieben. Es funktioniert nicht. Wir wissen, das kann ich aus unserer Interviewstudie auch sagen, alle Schwangeren berichten, dass sie nicht psychosozial beraten worden sind, sondern das, was sie an Beratung bekommen, scheint nicht mehr zu sein als eine Aufklärung über die Tests.
Wenn der Bundestag nun über den Beschlussentwurf des GBA debattiert, dann wird es wohl vor allem eine ethische Debatte werden. Weitreichende Änderungen könnte das Parlament nur vornehmen, wenn es sich zu gesetzlichen Regelungen entscheidet. Sicher ist, die molekulargenetischen Möglichkeiten werden weiter wachsen, sagt die Humangenetikerin Sigrid Graumann.
Das Down-Syndrom ist im Moment gerade ein Symbol. Wir müssen uns in den nächsten Jahren mit ziemlich großer Sicherheit mit der Situation auseinandersetzen, dass auch andere genetische Anlagen auf mögliche Stoffwechselerkrankungen, wie auch immer, dass die auch über den Bluttest untersuchbar werden. Und wenn wir uns das Bild zu Ende malen, dann heißt es, dass wir eigentlich in die Zukunft gucken, in der jede Schwangerschaft sehr umfassend auf sehr viele unterschiedliche Veranlagungen für Krankheiten und Behinderungen durchgescreent werden kann.
Fragt man Menschen mit Down-Syndrom, würden wohl die meisten so antworten wie die 20-jährige Nathalie de Dreux.
Für mich, ja, dass es erstmal nichts Gutes ist, weil dann gibt es ja weniger Menschen mit einem Down-Syndrom. Und ja, also ich lebe definitiv gerne.
Und so geht es nun bei der Bundestagsdebatte auch weniger um Medizin als um Ethik. Vermutlich könnten sich mehr Paare für ein Leben mit einem behinderten Kind entscheiden, wenn sie wüssten, dass es auch außerhalb der Familie willkommen geheißen wird.
Das war der Hintergrund. Zutiefst ethische Fragen. Die Debatte über Trisomie-Bluttests. Eine Sendung von Doris Arp. Redaktion Johanna Herzing.